Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute als Ärztetag vor Ort von der DEMEA in Berlin, der Gesundheits-IT-Messe. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und vor dem Mikro sitzt heute keine geringere als Frau Dr. Susanne Ozegowski, Abteilungsleiterin Digitales im Bundesgesundheitsministerium. Hallo Frau Ozegowski.
Hallo Herr Gerloff, ich freue mich sehr hier zu sein.
Frau Ozegowski, was erhoffen Sie sich von dem Besuch auf der DEMEA? Erhoffen Sie sich neue Impulse von der Industrie oder wollen Sie eher Impulse in Richtung Industrie geben?
Ach, da würde ich sagen, sowohl als auch. Also die DEMEA ist auf jeden Fall immer ein toller Ort, um zu sehen, welche Innovationen sind eigentlich im letzten Jahr entstanden, welche Themen sind auch gerade die virulenten in der Industrie und natürlich auch, wie werden die Themen aufgenommen, die wir von unserer Seite gesetzt haben. Wie wird das Thema elektronische Patientenakte hier diskutiert, das Thema E-Rezept, auch die Themen rund um Daten und KI, auch das ist natürlich etwas, was uns sehr stark aus dem BMG heraus beschäftigt und von daher sehr spannend, das hier mit den vielen Akteuren vor Ort diskutieren zu können.
Gut, dann kommen wir gleich zum Stichwort EPA. Das ist ja jetzt in diesem Jahr das größte To-Do für die Telematikinfrastruktur. Die Industrie stöhnt bekanntlich über die kurze Frist für die Umsetzung und gleichzeitig ist es auch in den Arztpraxen so, wenn die jetzt mal einen Patienten haben, der ausnahmsweise schon mal eine EPA hat, dann setzen Sie den ans Ende, weil das so furchtbar kompliziert ist mit den Vorgängen, mit der Aktualisierung und so weiter. Das heißt, der Weg zu einer automatisierten Aktualisierung ist noch weit. Ist der Zeitraum, der jetzt da eingeplant ist, bis Anfang 2025 tatsächlich noch realistisch?
Also die elektronische Patientenakte soll bessere Versorgung ermöglichen und soll Ärztinnen und Ärzte, MFAs entlasten. Das ist die Zielsetzung, die wir haben. Und ja, natürlich ist der Zeitplan ambitioniert, aber auf jeden Fall machbar. Ist ja auch nicht so, dass wir das einfach nur irgendwie ins Gesetz geschrieben haben, sondern wir sind mit all den Beteiligten, mit den Kassen, mit der Industrie für die Primärsysteme sehr eng im Austausch, auch sehr regelmäßig. Ich hatte tatsächlich gerade erst gestern wieder eine Runde mit der Industrie, wo wir eben genau schauen, wo stehen die, was können wir vielleicht aus dem BMG heraus noch unterstützend tun, um eben diesen Zeitplan zu ermöglichen. Aber aktuell sagen uns alle Beteiligten, ja, es ist ambitioniert, aber es ist machbar. Wir sind auf Kurs und ja, wir sind sozusagen dabei. Und klar ist, die EPA, die 2025 kommen wird, ist nicht die EPA, die heute in den Primärsystemen ist. Das heißt, heute haben wir ja beispielsweise gar keine Automatisierung. Das ist etwas, was erst Anfang 2025 kommen wird im Kontext des Medikationsprozesses. Also, dass die Arzneimittel unmittelbar in der EPA drin sein werden. Auch die Komplexität dieser EPA-Architektur wird nochmal reduziert. Dadurch wollen wir beispielsweise mehr Schnelligkeit ermöglichen, sodass ich als Arzt eben nicht vor meinem System sitze und erstmal eine drehende Eieruhr sehe, bevor sich die EPA dann mal öffnet. Also auch das, glaube ich, ganz wichtige Neuerungen, damit die EPA dann nachher auch wirklich die Akzeptanz findet, die sie braucht.
Die Frau Professor Thun hat gestern auch gesagt, Stichwort E-Rezept, dass die Ärzte durch sind mit alten Anwendungen oder veralteten Anwendungen oder nicht richtig funktionierenden Anwendungen, die immer wieder ausfallen. Das Schicksal steht uns mit der EPA nicht bevor.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Also das E-Rezept funktioniert. Das zeigt uns ja auch, dass wir über 140 Millionen eingelöste E-Rezepte haben. Bei der EPA, natürlich wie bei jedem neuen Softwareprodukt, was ich habe, wird es am Anfang Kinderkrankheiten geben. Das kann ich Ihnen schon jetzt versprechen. Aber wir und alle Beteiligten tun ihr Bestmöglichstes, um diese Kinderkrankheiten so früh wie möglich auszumerzen und eben sicherzustellen, dass ein Produkt bei den Ärztinnen und Ärzten ankommt, womit sie gut arbeiten können und was eben Praxis abläuft. Unterstützt und sie nicht behindert.
Also Sie strahlen wie immer Optimismus aus, das ist schon mal sehr gut. Sie haben eben auch schon gesagt, Sie hatten gestern erst ein Treffen mit den Industrievertretern. Gleichzeitig gibt es ja doch auch zunehmenden Druck von Seiten von der Gesundheitspolitiker, die dann beklagen, dass die Primärsystemanbieter so langsam seien. Und wiederum die Anbieter klagen über die überbordenden Anforderungen. Wie kommt man da auf Dauer zu etwas besseren Ergebnissen noch?
Also einmal, indem man wirklich miteinander spricht und einander zuhört und auch versteht. Beispielsweise haben wir jetzt eine Maßnahme vorgesehen, dass wir die Archiv- und Wechselschnittstelle erstmal nochmal, also die Rezertifizierung in diesem Jahr nochmal aussetzen werden und stattdessen die KBV beauftragen werden, dass sie die Archiv- und Wechselschnittstelle nochmal verbessert, also die Spezifikationen. Das war ein expliziter Wunsch aus der Industrie, um dann wiederum Kapazitäten stärker für die EPA einsetzen zu können. Wir haben auch, was den Medikationsprozess in der EPA angeht, noch mal ein bisschen entschlackt, damit sowohl auf der Kassenseite als auch auf der Industrieseite hier ausreichend Kapazitäten dafür da sind, die EPA jetzt sozusagen in einer ersten, etwas kleineren Version dafür aber richtig gut und performant umsetzen zu können. Also ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte. Und in dem Digitalagenturgesetz, darauf kommen wir sicherlich ja auch gleich noch zu sprechen, auch da wird das Thema PVS bzw. Primärsysteme und wie können wir sicherstellen, dass da noch mehr Performance und noch bessere Systeme da sind, ein wichtiges Thema werden.
Naja, okay. Dann kommen wir jetzt zum Thema Interoperabilität. Ein Thema hier bei den Veranstaltungen, wenn ich das richtig gesehen habe, ist ja so in etwa Interoperabilität wird vorgegeben, aber nichts davon kommt im Versorgungsalltag an. Können Sie das jetzt oder wird sich das durch das Digitalgesetz jetzt ändern und was ist da der entscheidende Ansatzpunkt?
Ja, wir werden ja jetzt mit der EPA zum ersten Mal diesen neuen Interoperabilitätsprozess, der eben mit dem Digitalgesetz verabschiedet wurde, in die Praxis umsetzen. Das heißt, jedes Primärsystem, was die EPA umsetzt, und das müssen alle tun, ist verpflichtet, diesen Prozess einmal zu durchlaufen, sprich nachzuweisen, dass es die Standards, die Spezifikationen einhält, also das wirklich zu zeigen. Und erst dann wird es zertifiziert und erst dann kann es auch am Markt mit dieser EPA agieren. Ansonsten ist das nicht möglich. Und das ist tatsächlich eine Veränderung gegenüber dem Status quo, wo wir zwar auch Standards hatten, aber lange nicht so verbindlich und auch nicht in der Zertifizierungsweise über eben dieses Kompetenzzentrum für Interoperabilität, so wie wir es jetzt in Zukunft haben werden.
Also das ist eine entscheidende Änderung, das Kompetenzzentrum. Dann kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zum Krankenhauszukunftsgesetz. Das läuft ja im Moment in der Umsetzung auf Hochtouren. Das hat ja auch einiges in den Krankenhäusern in Gang gebracht, was die Digitalisierung angeht. Allein nur die Patientenportale, die eingerichtet werden, aber auch Cybersicherheit und so weiter. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, welche Bilanz dieses Gesetzes, immerhin 4,3 Milliarden Euro, die da reinfließen in diese Digitalisierung von Krankenhäusern, welche Bilanz ziehen Sie da? Und dann wird ja immer wieder die Forderung erhoben, Praxiszukunftsgesetz, dass man vielleicht auch mal ein bisschen in Richtung Praxen gehen müsste mit Investitionshilfen. Wie sind da die Aussichten?
Also ich glaube, das Krankenhauszukunftsgesetz hat eine unheimliche Entwicklungsdynamik in den Krankenhäusern losgetreten. Wir werden das sicherlich in diesem Sommer auch noch mal sehen. Da werden wir den nächsten Messzeitpunkt haben und dann eben die Ergebnisse daraus sehen, sodass wir eben die Weiterentwicklung dann auch sehen werden. Aber einfach sozusagen schon von der anekdotischen Evidenz, ich bin ja auch regelmäßig in unterschiedlichen Häusern, bekommt man da einfach mit, wie viel Dynamik tatsächlich in der Entwicklung ist. Und nicht nur in den Bereichen, die man sozusagen nach vorne stellen kann und die schön glänzen, sage ich mal, sondern beispielsweise auch so ein Thema wie Cybersecurity, was sowas ist, was erstmal nach außen hin, das interessiert erstmal keinen Patienten, aber es interessiert einen dann, wenn plötzlich nichts mehr funktioniert, weil ein Hacker alles lahmgelegt hat. Also auch da glaube ich ganz wichtig, dass dieser Impuls damals reingegeben wurde. Ja, natürlich diskutieren wir auch darüber, wie sieht es mit der IT im ambulanten Bereich aus. Praxiszukunftsgesetz ist nichts, was aktuell auf der Agenda steht. Sie kennen ja auch die Haushaltslage. Von daher schauen wir wirklich eher darauf, wie können wir dennoch sicherstellen, dass IT und Digitalisierung in den Praxen ankommt. Und dafür wird eben das Digitalagenturgesetz ein wichtiger Anker sein, weil wir das, was ich gerade eben beschrieben habe im Kontext des Digitalgesetzes und des Interoperabilitätsprozesses, das werden wir mit dem Digitalagenturgesetz noch mal weiter ausbauen, dahingehend, dass beispielsweise auch funktionale Anforderungen über die Gematik normiert werden können. Was heißt das ganz konkret? Bisher sind die Anforderungen sozusagen eher technischer Natur. Aber wenn ich funktionale Anforderungen stellen kann, dann ist es eben auch sowas wie, ich möchte in sehr wenigen Klicks beispielsweise etwas ermöglichen. Ich möchte dass etwas in sehr kurzer Zeit aufgerufen werden kann und ich eben nicht erst als Arzt 10 Sekunden vor meinem System warten muss. Also das, was unmittelbar spürbar beim Kunden ankommt, auch solche Dinge wollen wir normieren und sozusagen standardisiert vorgeben, um eben sicherzustellen, ja, dass es auch Spaß macht für die Ärztinnen und Ärzte und die MFAs, ihre Systeme zu nutzen.
Kommen da alle Systeme mit, auch die, sagen wir mal, schon 30 Jahre alten?
Das sollten Sie besser, weil das wird sozusagen eine Anforderung sein, damit man im Markt bestehen kann. Ich glaube, das ist auch gerechtfertigt, denn am Ende geht es ja darum, dass die Kunden, nämlich wie gesagt die Arztpraxen, damit arbeiten können.
Gut, was haben Sie denn dann eigentlich mit der Digitalagentur vor? Also ich meine, die Frage gibt eigentlich schon die Antwort, es soll eine Digitalagentur werden aus der Betriebsgesellschaft Gematik. Aber wie soll die jetzt genau aufgehängt werden? Ist das schon klar? Eigentlich hatte ich das eher schon fürs Digitalgesetz erwartet.
Also wir sind gerade noch dabei, sozusagen in den Endzügen das Gesetz bei uns im Haus zu finalisieren, bevor es dann in die regierungsinterne Abstimmung geht. Einen wichtigen Schwerpunkt hatte ich ja eben gerade schon ausgeführt, also das Thema Performance in den Primärsystemen, insbesondere in den PVS-Systemen und zum anderen aber natürlich die Digitalagentur als solches. Und da ist es vor allem das Ziel, dass wir die Gematik, so wie sie heute ist, einfach schlagkräftiger machen. Und ganz konkret nehmen Sie gerade das Beispiel E-Rezept. Da hatten wir ja das Thema, dass ein Anbieter, Medisign, über viele, viele Wochen Probleme hatte und die in vielen Arztpraxen, in vielen Apotheken aufgeschlagen sind. Dieser Anbieter war aber gar kein direkter Vertragspartner der Gematik. Und in solchen Konstellationen ist es heute wahnsinnig schwierig für die Gematik überhaupt also eine vernünftige Fehleranalyse machen zu können, zu verstehen, wo liegt denn eigentlich das Problem, um dann Lösungen entwickeln zu können. Und das sehen wir einfach immer wieder an ganz vielen Ecken und Enden. Das funktioniert so einfach nicht. Wir brauchen einen starken Akteur, der in der Lage ist, die Betriebsstabilität der TI und ihre Anwendungen sicherzustellen. Und damit die Gematik bzw. die Digitalagentur in die Lage versetzt wird, das zu tun, genau dafür wird das Digitalagenturgesetz ganz wichtig sein, um der Digitalagentur wirklich diese Instrumente in die Hand zu geben.
Das Digitalagenturgesetz ist also der nächste Schritt auf Ihrem Weg der der Digitalstrategie, die ja jetzt, hatten Sie ja neulich gepostet, ein Jahr alt ist oder ein bisschen mehr als ein Jahr inzwischen. Gibt es denn da noch weitere Schritte in dieser Legislaturperiode, die zu erwarten sind auf dem Weg zur Umsetzung der Digitalstrategie?
Also von gesetzgeberischer Seite steht für uns tatsächlich jetzt das Digitalagenturgesetz im Vordergrund. Und ansonsten ist unser großer Schwerpunkt natürlich tatsächlich gerade die Umsetzung. Und zwar sowohl auf Seiten der Themen EPA und Weiterentwicklung des E-Rezepts, aber auch in dem Thema Daten, Datenverfügbarkeit, der Aufbau des Forschungsdatenzentrums beispielsweise, wo wir in diesem Jahr das Forschungsdatenzentrum auch eröffnen wollen und die Erweiterung dieses Datenökosystems eben auch auf weitere Daten, die damit ja verknüpft werden sollen, wie beispielsweise die Krebsregisterdaten und in der weiteren Perspektive auch die Genomdaten. Auch das ist etwas, was sozusagen aktuell sehr stark bei uns in der Verantwortung liegt.
Ja, es sind viele Bälle in der Luft, nicht?
Absolut, aber das macht ja auch den Spaß und die Herausforderung aus.
Frau Zegowski, vielen Dank für das Gespräch und noch viel Erfolg auf der DBA. Und alles Gute für Sie.
Ganz herzlichen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht.
Und auch vielen Dank wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.